Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich stelle ein Buch vor aus dem Verlag, der meinen Namen trägt, also Oostburg. Das Buch heißt Die Weltgeschichte des Fußballs in Spitznamen. Ich kann jetzt, weil ich Autor bin, aber auch gleichzeitig Verleger, ein bisschen erklären, wie es zu dem Buch gekommen ist. Der Mariano Beraldi ist ein italienischer Staatsbürger, der in Deutschland lebt und der eines Tages beim Sport zusammenbrach mit einem Gehirnproblem, anderthalb Jahre aus dem Berufsleben draußen war und als Italiener wirklich leidenschaftlicher Fußballanhänger war und sich hingesetzt hat und einfach aus Spaß angefangen hat, Fußballspitznamen von Mannschaften, Spielen zusammenzustellen. Und das war ein Anfang mit einigen wenigen Spitznamen. Dann kam Familie und sagte, du kannst doch viel mehr. Du kannst im Grunde über Spitznamen den ganzen Teppich der Fußballgeschichte auslegen. Und das hat er gemacht. Muss man natürlich sagen, ich komme noch mal auf Italiener. Ich will nicht sagen, dass ein Norddeutscher, wie ich es bin, nicht mit Spitznamen operieren könnte. Aber Spitznamen sind was sehr Emotionales. Wenn ich Spitznamen finde, dann liebe ich irgendeine Mannschaft, einen Spieler oder ich hasse sie. Ich habe dadurch einen ganz anderen Zugang. Wir haben dann zusammen mit einigen Fußball-Nerds meiner Generation darüber gesessen und gesagt, das hat der, jetzt kommt die Arroganz des Verlages, Arroganz, das hat er ganz schön gemacht, aber der meandert sich so durch die Geschichte durch. Das muss man anders machen. Man muss die Länder zusammenstellen, man muss irgendwie sowas machen. Und haben irgendwann gemerkt, wie vielleicht auch Rembrandt irgendwo gemerkt hat, was für ein wunderbarer Künstler in irgendeinem Dorf saß, dass der einfach intuitiv ein wunderbares System hatte, sich so durch die Geschichte über diese Namen durchzuentwickeln. Und sie haben bei Mannschaften wirklich oft auch Namen, die sich abgewandelt haben. Es gab erst einen Spitznamen in der Phase, später gab es einen anderen. Und insofern konnte der die ganze Geschichte dadurch erzählen. Jetzt habe ich gesehen, dass das Buch läuft im Untertitel, in der Ankündigung mit dem Titel von den Tempelhofer Löwen zu Tante Käthe. Also sprich Viktoria Berlin, glaube ich, bis zu Rudi Völler. Das haben wir im letzten Moment abgewandelt, weil wir relativ viele Bücher nach Österreich verkaufen und die wirklich einen Rochus haben auf ein durchgehend deutsches Nationaltrikot. Insofern heißt es jetzt von den Anfängen des Fußballs, das ist ungefährlich, bis zum fliegenden Holländer, das ist Johann Cruyff. Ein bisschen muss man zumindest einen Markt nicht ausschließen. Ich könnte jetzt, weil ich die Geschichten liebe, 100.000 erzählen und ich würde sagen, das Geflecht zeigt sich auch erst in der Gesamtheit. Denn natürlich taucht ein Einzelspieler oft nicht nur bei dem Einzelspielerkapitel auf, sondern auch in Mannschaftsdarstellung. Aber ich fange einfach mal an. Am liebsten möchte ich anfangen, aber das ist zu kurz. Es gab einen Nationaltorhüter Englands Anfang des letzten Jahrhunderts, der Fatty genannt wurde, weil er in seiner letzten Phase 140 Kilo auf die Waage brachte und Nationaltorhüter Englands war, weil er relativ gewandt und beweglich war. Ich mache im Gegenteil was ganz anderes. Ich biedere mich Leipzig an, indem ich mit den Lilien anfange. Es gibt also ein Kapitel, die Lilien, Verein für Bewegungsspiele Leipzig. In Deutschland vergab 1903 der DFB zum ersten Mal den Titel des deutschen Fußballmeisters. Die Endrunde wurde im K.O.-Modus ausgetragen. Spielberechtigt waren die Meister der jeweiligen Regionalverbände. Wer nun Mannschaften wie den FC Bayern München, den Hamburger SV oder Schalke 04 erwartet, der wird sich beim Lesen der Teilnehmer die Augen reiben. Es traten an Deutscher FC Prag, Meister der Prager deutscher Fußballvereine, Britannia 92 Berlin, Meister des Verbandes Berliner Ballspiele, FC Viktoria Magdeburg, Meister der Magdeburger Ballspielvereine, Altonaer FC, Meister des Hamburg-Altonaer Fußballbundes, Karlsruher FV und der VfB Leipzig für den Verband Mitteldeutscher Ballsportvereine. Als stärkste Mannschaft erwies sich der VfB Leipzig, die in Weiß spielten und deshalb die Lilien genannt wurden. Die Meisterschaft wurde, wie gesagt, im Pokalmodus ausgetragen und Leipzig schlug im Viertelfinale Berlin mit 3:1. im Halbfinale den Altonaer FC mit 6:3. Und das Finale gewannen Reit, Schmidt, Werner, Rösler, W. Friedrich, Braune, Steinbeck, Staniszewski, Riso, A. Friedrich und Asmus. Mit 7:2 gegen Prag. Der VfB Leipzig holte 1906 und 1913 erneut die Meisterschaft und steht zwar der Linksaußen Adalbert Friedrich dabei. Danach konnte bis heute keine Meisterschaft mehr nach Leipzig geholt werden. Ich muss sagen, ich bin HSV-Fan. Ich möchte jetzt zu keiner dieser Sachen mich äußern. Weder zu den Chancen von Leipzig noch zum HSV. Ich mache einen ganz großen Sprung. Ich werde weniges, ganz viel brasilianischer und spanischer Fußball drin. Den lese ich nicht, weil ich bei einigen Namen sehr unsicher bin. Und ich möchte mich jetzt nicht hier entblößen, portugiesische Namen nicht aussprechen zu können. Auf Pelé kommen wir aber nachher. The White Horse Cup Final, das Weiße Haus Pokalfinale, FA Cup, also der englische Cup, Finale am 28. April 1923, Bolton Wanderers gegen West Ham United 2:0. 100.000 Zuschauer erwarteten die Organisatoren zum ersten FA Cup Endspiel, das 1923 im Wembley Stadion ausgetragen wurde. Es kamen 250.000. Da auf den Zuschauerrängen kein Platz mehr war, wurde das Spielfeld von den Zuschauern eingenommen. Das Stadion war überfüllt und es grenzte an ein Wunder, dass alles friedlich lief und es nur 1.000 Verletzte zu beklagen gab. Es hätten weitaus mehr werden können. Um Ordnung im friedlichen Chaos herzustellen, wurden berittene Polizisten eingesetzt, die die Fußballbegeisterten vom Rasen zumindest bis zu den Seitenlinien drängten. Besonders auffällig war Wachtmeister Story, denn er ritt einen Schimmel namens Billy, dem das Spiel seinen Namen verdankt. Nachdem tausende Zuschauer und mehrere Pferde auf dem Spielfeld herumgetrampelt hatten, konnte es nicht überraschen, dass das Spiel nicht besonders attraktiv war. Die ungewöhnliche Zuschauerkulisse an der Seitenlinie mag ihr Übriges getan haben. Die Bolton Wanderers gewannen das Finale mit 2:0. Abgesehen davon, dass Bolton der Favorit war, in einem White Horse Cup Final konnte nur die in Weiß spielende und den Spitznamen The Whites, nämlich Bolton, Mannschaft gewinnen. Jetzt bleibe ich in England und da ich jetzt schon Fußballfan seit einigen Jahren bin, fand ich die nachfolgende Geschichte immer extrem beachtlich. The Wizard of the Dribble, der Zauberer des Dribblings, Sir Stanley Matthews, 1915 bis 2000. Um heute Europas Fußballer des Jahres zu werden, muss ein Spieler in einer großen Mannschaft spielen und Titel aufweisen. Der erste Spieler, der 1956 zum Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde, hatte derartige Erfolge nicht vorzuweisen. Er gewann in seiner langen Karriere nur einen FA Cup und dies 3 Jahre vor seiner Ernennung. Er war nie in einem großen Verein tätig. Stoke City und Blackpool waren die Mannschaften, für die er in seiner 35-jährigen Fußballerkarriere auflief. Die Rede ist von Sir Stanley Matthews, The Wizard of the Dribble. Mit 19 Jahren war er bereits Nationalspieler für England und bestritt 2 Weltmeisterschaften, 1950 und 1954, also im Alter von 35 und 39 Jahren. Der rechte Flügel war seine Position. Hier zauberte und verzauberte er, dribbelte und flankte, ließ Gegenspieler alt aussehen und bediente seine Mitspieler meisterlich. 9 Jahre nach der Wahl zum Fußballer des Jahres beendete Matthews seine Fußballerkarriere im unglaublichen Alter von 50 Jahren. Noch heute gilt er in England als die Legende schlechthin. Jetzt kommt eine auch Geschichte, die ich einfach lesen muss. Spitzname ist Veleno, Gift. Und zwar ist damit gemeint Benito Lorenzi, Italiener, gelebt von 1925 bis 2007. Der Mittelstürmer spielte für Inter Mailand, wurde von 1947 bis 1958. Er traf in 305 Spielen 138 Mal. Schon deshalb gehörte er zu den beliebtesten Spielern der Nerazzurris, das ist Inter Mailand, das ist vorher erklärt worden, ist der Spitzname von Inter. Was ihn aber besonders unvergessen machte, war seine Schlitzohrigkeit, seine Provokation und sein Siegeswillen. Seinen Spitznamen erhielt er höchstpersönlich von seiner Mutter, da er schon als Kind ein Hitzkopf war. Wie giftig er sein konnte, zeigte er in einem Derby della Madonnina, das sind die Mailänder Derbys, in der Saison 1957-58. Beim Stande von 1:0 für Inter Mailand, also seine Mannschaft, bekam der AC Mailand einen Elfmeter zugesprochen. Während Lorenzis Mitspieler sich beim Schiedsrichter beschwerten, ging Lorenzi zum Masseur, ließ sich eine ausgepresste Zitronenschale geben und postierte diese auf dem Elfmeterpunkt unter dem Ball. Trotz der Zurufe der Milan-Anhänger bemerkte keiner der Rossoneri, das sind die AC Mailand-Spieler, die Zitronenschale, und der Elfmeterschuss ging erwartungsgemäß meterhoch daneben. Veleno rettete Inter den Sieg, musste aber nach dem Spiel noch auf dem Spielfeld seine Haut vor den aufgebrachten Spielern und Vereinsfunktionären des AC Mailand retten. Das war ein mehr intelligenter Einsatz für die Mannschaft. Jetzt lese ich einen Teil, einen bemerkenswerten Teil über Josef Masopust, den tschechischen, also erfolgreichsten tschechischen Spieler aller Zeiten, der gelebt hat von 1931 bis 2015 und der bezeichnenderweise den brasilianischen Spitznamen hat Le Cavaliero de Football, also der Ritter des Fußballs. Ich steige hier ein. Es geht um die WM 1962 in Chile. Bereits im zweiten Spiel der Gruppenphase waren sich Brasilien und die CSSR begegnet. Es wurde das Spiel, das Masopust zum Cavaliero de Football machte. Bei dieser Begegnung der punktgleichen Tabellenführer der Gruppe stand es noch 0:0, als sich Pelé schwer verletzte. Da damals Auswechslungen noch nicht erlaubt waren, blieb der angeschlagene Pelé auf dem Feld, um seine Mannschaft so gut es ging zu helfen. Pelé erhielt im Laufe des Spiels den Ball und die Wege der zwei Nationalhelden kreuzten sich. Pelé, den Ball abzujagen, war für Masopust ein Kinderspiel, ein gefundenes Fressen. Doch die Zuschauer sahen kein Tackling und keine Grätsche. Sie bestaunten die ritterliche Geste von Masopust. Masopust griff Pelé nicht an. Er ließ ihn unbedrängt zum Mitspieler passen, denn, das muss ich also, Dukla Prag hießen die Soldaten des Fußballs. Denn unbewaffnete Soldaten fordert man nicht zum Kampf auf und am Boden liegende tritt man nicht. So viel Großmut musste belohnt werden. Masopust wurde in Chile zum Cavaliero de Football. Jetzt gibt es wieder einen kleinen Artikel über La Foudre, der Blitz. Dahinter ist der Spieler Nestor Combin, ein Franzose, der 1940 geboren wurde. Der französische Mittelstürmer mit argentinischen Wurzeln spielte für mehrere französische und italienische Vereine. Für die Bleus, also die französische Nationalmannschaft, kam er nur selten zum Einsatz, bestritt aber die WM 1966. La Foudre wurde er nicht wegen seiner Schnelligkeit genannt, sondern wegen seines harten Schusses, mit dem er regelmäßig die Bälle ins Tor beförderte. Mit dem AC Mailand spielte er 1969 um den Weltpokal gegen Estudiantes La Plata. Das Hinspiel in Mailand wurde von den Mailändern deutlich mit 3:0 gewonnen. Combin traf zum 2:0. Im Rückspiel in Buenos Aires wurde er von Poletti und Suarez so brutal mit Kopf- und Ellenbogenstößen zugerichtet, dass er noch auf dem Platz ohnmächtig wurde. Für viele Argentinier war Combin ein Landesverräter, weil die Familie argentinischstämmig war. Und so musste Combin einiges einstecken, zumal Los Pincharatos, das ist Estudiantes, sich von Anfang an mehr um die Knochen des Gegners als um den Ball kümmerten. Das Spiel ging 2-1 für Estudiantes aus, der Pokal ging nach Mailand und auf Combien wartete eine weitere unangenehme Überraschung. Er wurde von der argentinischen Polizei verhaftet, weil er angeblich seinen Wehrdienst für Argentinien nicht abgeleistet hatte. Erst diplomatische Verhandlungen lösten das Problem und so konnte Combien mit der Mannschaft und dem Pokal Richtung Mailand fliegen. Der Torhüter von Estudiantes Poletti wurde anschließend lebenslänglich gesperrt, die Verteidiger Suarez und Madero für 30 bzw. 20 Spiele. Immerhin. So, jetzt komme ich zu einem Spiel, das ich selbst noch erlebt hatte, wo ich als kleiner Junge nachts aufstehen durfte, um das zu sehen. Das Jahrhundertspiel, WM 1970, Halbfinale, 17. Juni 1970, Italien, Deutschland, 4-3 nach Verlängerung. Hier sind, ich habe das manchmal weggelassen, immer die Mannschaften eingetragen, aber hier will ich sie mal verlesen. Für Italien waren das Albertosi im Tor, Burgnic, Fassetti, Cera, Rosato, Bertini, De Sisti, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, Riva und eingewechselt Riviera und Poletti. Bei Deutschland Meier, Beckenbauer, Schnellinger, Vogts, Schulz, Patzke, Overath, Löhr, Müller, Seeler, Grabowski, eingewechselt Libuda und Held. Als die Spieler von Deutschland und Italien an diesem Tag einliefen, regnete es in Mexiko und keiner ahnte, dass dieses Spiel Geschichte schreiben würde. Die Paarung war schon brisant genug, der Vizeweltmeister Deutschland gegen den Europameister Italien. Der Zeitpunkt auch. Das Halbfinale einer WM. Bisher waren sich diese Giganten des Fußballs nur einmal bei einem großen Turnier begegnet, nämlich 1962 bei der WM in Chile, in einem Vorrundenspiel, das unentschieden ausging. Diesmal musste ein Sieger ermittelt werden. Das DFB-Team war leicht favorisiert, ihre Vorrundenspiele wurden alle gewonnen. Und im Viertelfinale wurde der amtierende Weltmeister England nach 0-2 Rückstand noch 3-2 besiegt. Die Squadra Azzurra spielte bis dahin ihren typischen Minimalistenfußball, was ihnen nicht besonders Sympathien bei den Stadionbesuchern einbrachte. Zumal sie im Viertelfinale den Gastgeber Mexiko mit 4-1 besiegt hatten. Die ersten Minuten des Spiels gehörten den Italienern, die in der 8. Minute mit einem Tor von Boninsegna belohnt wurden. Dieses Ergebnis kam den Azzurris entgegen, da ihre Spezialität das Verteidigen und Kontern war. Bei den Deutschen war es vor allem Beckenbauer, der das Spiel nach vorne koordinierte. Nach 45 Minuten blieb es bei der 1-0-Führung der Italiener und dies nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit wurde Riviera, wie gewohnt, für Mazzola eingewechselt. Trainer Valcarecci ließ während der WM immer in der ersten Halbzeit Mazzola spielen und in der zweiten Halbzeit Riviera. Kleine Seitenbemerkung, was für ein Luxus, aber das hat er halt gemacht. Beide waren Spielmacher, die der Valcarecci nicht miteinander spielen lassen wollte. Staffetta, Staffel, wurde dieses Vorgehen genannt. Zurück zum Spiel. Die Einwechslung bekam den Italienern gut. Sobald Riviera den Ball hatte, eröffnete er den ein oder anderen gefährlichen Gegenangriff, die jedoch weiterhin erfolglos blieben. Deutschlands Trainer Schön reagierte nun und wechselte Held als Stürmer ein und ließ Schnellinger nicht hinten, sondern vor seinen Abwehrkollegen spielen. Dadurch wurde Beckenbauer im Mittelfeld unterstützt. Beide Rechnungen gingen auf. Deutschland gewann die Oberhand und Italien war nur noch am Verteidigen. Die Chancen häuften sich und die Rettungsaktionen der italienischen Abwehrspieler wurden immer brenzliger. Erst in der Nachspielzeit kam der verdiente Ausgleich. Schnellinger erzielte alleinstehend im 16er das 1-1. Wie 1962 stand nach 90 Minuten kein Sieger fest. Diesmal musste die Verlängerung her. Eine Verlängerung, die in die Geschichte einging. Beide Mannschaften waren müde, aber voller Siegeswillen. Beckenbauer spielte trotz Schulterverletzung weiter, da das Einwechslungskontingent der Deutschen bereits erschöpft war. Trotzdem war er einer der Besten an diesem Tag. In der 5. Minute der Verlängerung nach einer Eckenhereingabe patzten die Azuris und Gerd Müller spitzelte den Ball über die Torlinie. 2:1 war dies die Vorentscheidung. Nein, denn nach nur 4 Minuten unterlief den Deutschen bei einem Freistoß ein Fehler und Burknitsch, genannt Aracia, netzte zum Ausgleich ein. Es blieb spannend. Mit einem präzisen, flachen Schuss in die linke Ecke brachte Riva Italien wieder in Führung. Es war die 13. Minute und der Sieg für Italien greifbar. Aber Deutschland gab nicht auf und in der 2. Halbzeit der Verlängerung erzielte wieder Gerd Müller ein Tor zum 3:3. Wieder nach einer Ecke. Nur 1 Minute später, und das erlebe ich heute noch, stand es 4:3 für die Squadra Azzurra, die vom Anstoß aus über 6 Stationen in den Strafraum des Gegners eindrang, wo Riviera, der Golden Boy, wie er in Mailand genannt wurde, als 7. Station völlig frei in die rechte Ecke des Tores einschoss, während Torwart Meier sich Richtung linke Ecke bewegte. Danach leistete sich keine Mannschaft mehr einen Fehler. Es blieb beim 4:3 der Italiener. Nach 2 Stunden ging ein Spiel zu Ende, das an Spannung, Dramatik und Toren kaum zu überbieten sein wird. Deutschland ging als Verlierer vom Platz, aber im Grunde genommen hatten beide Mannschaften dieses Jahrhundertspiel gewonnen. So, jetzt kommt immer eine Spitzfindigkeit, weil man in Deutschland immer nach den gewonnenen Weltmeisterschaften geht, aber als Fan weiß man, dass der nächste Artikel kommen muss. Die Wembley Elf. Das ist die Elf aus der Europameisterschaft, die 1972 mit dem Finale endete. Deutschland, Meier, Höttges, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Wimmer, Grabowski, Hoeneß, Müller, Netzer, Held. Jahrzehntelang erfreuten sich die Engländer daran, Deutschland auf den Fußballplätzen zu schlagen. Von 1908 bis zum WM-Endspiel 1966 verbuchten die Engländer in 12 Spielen 10 Siege und 2 Unentschieden. Doch nach dem Endspiel 1966 kam die Wende für Deutschland. Das Freundschaftsspiel 1968, das Deutschland in Hannover mit 1:0 gewann, kann man noch als Lucky Punch werten. Der 3:2-Sieg 2 Jahre später in Mexiko im WM-Viertelfinale 1970 nach grandioser Aufholjagd war ein Volltreffer. Aber im EM-Viertelfinale 1972 wurde England ausgenockt. Haben wir so hart formuliert hier. Nicht Anwesenheit von Engländern hier hoffentlich heute. Endgültig, seitdem ist es Deutschland, das die Engländer stets ärgert. Mit einer jungen Mannschaft präsentierte sich die DFB-Elf am 29. April 1972 im Wembley-Stadion. Denn damals wurde die Endrunde im Gastgeberland, also hier Belgien 1972, erst ab dem Halbfinale ausgetragen. Meier im Tor, Beckenbauer, der nun Libero war, bildete mit Höttges, Schwarzenbeck und Breitner die Abwehr. Im Mittelfeld spielten Netzer, das war sein großes, größtes Spiel überhaupt, Hoeneß und Wimmer. Im Sturm wirbelten Held, Gerd Müller und Grabowski. Die verdiente Führung durch einen Schuss von Hoeneß in der 26. Minute erleichterte die Aufgabe des DFB-Teams, die in allen Belangen überlegen war, sowohl kämpferisch als auch spielerisch. Die Engländer fanden kein Rezept, um den Abwehrriegel von Beckenbauer und Co. zu brechen. Ein glänzend aufgelegter Netzer dirigierte die Umschaltaktion der Wembley-Elf, die den Ball und den Gegner laufen ließen. Trotzdem kamen die erfahrenen Engländer in der 77. Minute zum Ausgleich. Doch nur 8 Minuten später erarbeitete sich Deutschland einen Elfmeter, den Netzer mit etwas Glück in die rechte Ecke von Gordon Banks versenkte. 3 Minuten später überwand Müller erneut Banks. Der erste Sieg der Nationalmannschaft auf englischem Boden im legendären Wembley-Stadion machte diese Mannschaft unsterblich. Besonders aber war es die Art und Weise ihres Sieges, die dieses Nationalteam unvergesslich macht. Nicht umsonst gilt die Wembley Elf noch heute als die vielleicht beste Mannschaft, die Deutschland jemals hatte. Sie spielte in jener Zeit attraktiv, clever, modern und erfolgreich, was die Medien als Rambazamba-Fußball umschrieben. Also nicht der Rumpelfußball, der dann Anfang des Jahrtausends gespielt wurde. Das Rückspiel wurde mit 0:0 runtergespult und in der EM-Endrunde waren Gastgeber Belgien im Halbfinale und die Sowjetunion im Finale keine Gegner für die in wenigen Positionen nur veränderte Wembley Elf. Offiziell wurde Deutschland dann am 18. Juni in Brüssel Europameister. Inoffiziell ist dies aber bereits am 19. April in Wembley der Fall gewesen. Jetzt möchte ich noch, weil ich den Namen eben erwähnte, auf eine Einzelaktion kommen. Und das ist eigentlich im Fußball relativ ungewöhnlich. Wenn Sie mit Rugby-Leuten spielen, dann haben die ganz viele Einzelaktionen vor Augen, die mit dem Spieler lebenslang verbunden werden. Aber hier ist eine Einzelaktion. The Bank of England, Gordon Banks, geboren 1937. Jair Sinios Flanke in den Strafraum schien niemand erreichen zu können, doch plötzlich tauchte Pelé auf. Mit seiner beeindruckenden Sprungkraft erhob O'Re, so hieß der König in Brasilien, sich in die Höhe, die nur wenige erreichten. Pelé traf den Ball perfekt mit dem Kopf und lenkte den Ball mit einem Aufsetzer in die linke Torecke. Gordon Banks im Tor der Engländer hechtete hinterher. Pelé streckte seine Arme zum Torjubel aus, doch Banks kam an den Ball noch ran und hob den Ball über die Latte hinweg. Diese Parade im zweiten Vorrundenspiel der WM 1970 in Berlin ist Gordon Banks berühmteste Parade. Und wahrscheinlich nach Fachleuteansicht auch die berühmteste Parade, die es jemals gegeben hat. Banks galt schon damals als einer der besten Torhüter der Welt und mit dieser Glanzparade bestätigte es. The Bank of England war ein kompletter Tormann, kühl mit starken Reflexen auf der Linie, sicher beim Herauslaufen und mit der Fähigkeit, seine Vorderleute zu führen. Trotzdem zog sein Verein Leicester 1966 ihm den jungen und aufstrebenden Peter Shilton vor und gab den Nationaltüter 1967 an Stoke City. Vereinstrophäen gewann er nicht viele, Ligapokal 1964 ausgenommen. Dafür wurde er 1966 mit den Three Lions Weltmeister. Das ist so eine ähnliche Geschichte wie bei Stanley Matthews, dass in dieser Zeit, wo das Geld nicht alles regierte, Spieler einfach berühmt wurden und blieben in ihrem Verein und gar nicht in die großen Vereine kamen. Das ist ein bisschen auch der Hintergrund dieses Buches, dass wir einfach die Geschichten hinter dem Fußball in einer, wie wir hoffen, lebendigen Form erzählen wollten. Ich bedanke mich, ich glaube, ich bin genau in der Zeit. Vielen Dank und wer es erwerben möchte, dagegen spricht nichts. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.